Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Galeria hat schwere Zeiten hinter sich. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat der Warenhausfilialist das dritte Insolvenzverfahren hinter sich gelassen. Noch immer ist er an über 80 Standorten vertreten und damit einer der großen Arbeitgeber im deutschen Einzelhandel. Wie positioniert sich ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren oft für Negativschlagzeilen stand, als attraktiver Arbeitgeber? Wie findet und bindet es Mitarbeiter? Und wie vermittelt man Zukunftsperspektiven? Das möchte ich meinen heutigen Gesprächspartner fragen, Thomas Bollmeier, Director People und Culture von Galeria. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Herr Bollmeier, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Ja, prima. Bevor wir einsteigen, natürlich, klar, ich behaupte mal, alle unsere Hörer, Leser kennen Galeria natürlich, aber können Sie uns nochmal mit so ein paar Fakten auf die Sprünge helfen, wie groß das Unternehmen eigentlich heute ist, wie viele Läden es noch gibt, wie viele Mitarbeiter dort tätig sind? Also das wäre zur Einleitung, glaube ich, mal ganz toll.
Ja, wir haben aktuell 83 Filialen, haben sicherlich ein anspruchsvolles letztes Jahr hinter uns, schreiben gerade die Geschichte Warenhaus in Deutschland neu. Da sind wir mit viel Leidenschaft dabei. Und mit viel Leidenschaft meine ich ganz besonders unsere Mitarbeitenden. Das sind aktuell 12.000. Also wir haben rund 12.000 Mitarbeitende auf die 83 Filialen, wie gesagt, und in der Zentrale in Essen, die aber ja kurz vorm Umzug nach Düsseldorf besteht. Und ja, da freuen wir uns drauf.
Darüber sprechen wir dann nachher auch nochmal, würde ich sagen, über den Umzug. Also 12.000, wie viel sind davon ungefähr in der Zentrale?
In der Zentrale sind knapp 600.
Was sind das so für Funktionen, die dort abgebildet werden?
Ja, ich denke, für die Hörer ganz üblich, natürlich das Wichtigste ist der Einkauf, ne? Damit steht und fällt vieles. Die Marketingabteilung, natürlich für den gesamten Bereich Sales haben wir die Koordination dessen, Accounting, Controlling, Supply Chain Management, Logistik und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wenn nicht der wichtigste, weil es um die Menschen geht. Das macht's aus, das ist People and Culture, also HR.
Ah ja, prima. Sie stehen diesem Ressort People and Culture vor. Wie ist die HR-Arbeit bei Ihnen aufgeteilt? Was umfasst das?
Ja, vom Grundsatz ist es natürlich, fängt es erstmal im Lifecycle ja damit an, wie rekrutieren wir Menschen. Es geht natürlich auch im Employer Branding, auch Neudeutsch Retention, also wie binden und halten wir unsere Mitarbeitenden. Sie haben in der Einleitung gesagt, es geht auch darum, wie sind und bleiben wir attraktiv oder werden attraktiv für Neue. Das ist Teil dessen, aber wir haben jetzt auch neue die Kommunikation, also die interne Kommunikation zu unseren Mitarbeitern auch in den Bereich geholt. Das war nicht immer so. Und dann sind es die ganz klassischen Gewerke, Workforce Management, das heißt Zeitwirtschaft, Payroll, das gehört alles mit in mein Ressort.
Wie viele Menschen arbeiten im HR-Bereich?
Circa 50.
Okay. Wir haben eben vorher einen Kaffee zusammen getrunken, das war ganz lustig. Da haben Sie gesagt, Sie sind im Koffer geboren. Erzählen Sie mal Ihren eigenen Lebensweg, denn Sie sind ja ein richtiges Warenhauskind, ne?
Für mich gibt's nichts anderes, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe mir natürlich auch im Retail auch anderes gesehen und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil das natürlich ein bisschen auch die Chance gibt, ein bisschen Salz in die Suppe zu bekommen. Aber die Warenhaussuppe, so kann man das im Grunde genommen sagen, die ist schon unfassbar vielfältig. Ich bin tatsächlich in Kiel geboren und meine Mutter war bei Karstadt, dementsprechend bin ich mehr oder weniger von Geburt an Warenhäusler, so wie Sie gerade gesagt haben. Und ja, für mich, ich komme nach ihr, dementsprechend habe ich diese Handels-DNA in mir und habe den ganz klassischen Werdegang im Warenhaus gemacht. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, auch wenn man jetzt in der Verantwortung für die Mitarbeitenden ist, dass ich immer die Chance habe, auch zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieses Gebilde Warenhaus, denn wenn andere Retailer ihre Disziplin machen, dann sage ich immer, Warenhaus ist wie in der Leichtathletik der Zehnkampf. Wir können nicht die Einzeldisziplin am besten, aber wir können ziemlich viele Disziplinen ziemlich gut. Und das macht Spaß.
Und Sie haben sich dann auch tatsächlich direkt für eine Ausbildung im Einzelhandel dann entschieden und haben jetzt wie viele Jahre schon so bei Galeria-Kaufhof-Karstadt verbracht mit Unterbrechung?
Ich bin 98 angefangen und war 2 Jahre abkömmlich tatsächlich mal in einer anderen Branche im Handel. Aber ansonsten bin ich die ganze Zeit bei Karstadt und Kaufhof und in der Galeria zu Hause.
Viele Chefs, viele Strategien und so weiter natürlich erlebt. Das waren teilweise natürlich auch harte Zeiten, kann ich mir vorstellen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückblicken.
zur letzten Insolvenz. Wie viele Mitarbeiter sind eigentlich da noch übrig geblieben? Also können Sie das sagen?
Ja, wir haben in der letzten Insolvenz zum Glück, muss man sagen, weniger Häuser geschlossen, als wir ursprünglich vorgenommen haben. So kann man gar nicht sagen, vorgenommen. Das hing ja maßgeblich im Verkaufsprozess und im Insolvenzprozess. Und der Steuernde war natürlich auch der Insolvenzverwalter selbst. Und es ging für uns immer darum, die Profitabilität der einzelnen Standorte sicherzustellen. Das haben wir ja auch geschafft. Und wir haben in den Verkaufshäusern tatsächlich wenig Menschen verloren, weil wir vielen die Möglichkeit geben konnten, in benachbarte Filialen zu wechseln. Und in der Zentrale haben wir uns aber fast halbiert. Also im Grunde genommen der größte Einschnitt in der Insolvenz war eher, muss man sagen, in der Filiale und in den, natürlich, wenn ich dann Betroffener in einem Standort, der geschlossen wurde, war dann auch an den Standorten, weil nicht jeder wollte im Zweifel ja auch in eine andere Filiale.
Und in der Zentrale ist der Prozess jetzt mehr oder weniger abgeschlossen.
Genau.
Oder? Und jetzt muss ich Sie mal fragen, das ist ja schon auch ein emotionaler Prozess, der da stattfindet, oder? Wie sehr nimmt einen das mit? Wie sehr berührt einen das?
Das berührt sehr, gerade wenn man ja auch so wie ich schon lange dabei ist und viele Langjährige, das sind ja alles Kollegen von mir und in dem Fall viele, die mit Herzblut ihren Job gemacht haben und die im Zweifel auch dann ihren Arbeitsplatz haben verlieren müssen. Und das lag ja gar nicht daran, dass irgendwo eine Leistung fehlte oder dass das Herzblut für den Laden nicht da war, sondern weil wir im Grunde genommen einfach auch geguckt haben, wie sieht die Strategie aus, dass wir nach vorne Warenhaus zukunftsfähig aufstellen können und eine Größendimension einer Zentrale auf das Filialportfolio und profitabel musste gesetzt werden. Und so haben wir natürlich auch ein großes Paket an Themen, die wir aufgesetzt haben. Und alle sprechen von Digitalisierung, aber das spielt natürlich bei uns auch eine große Rolle, um Prozesse zu vereinfachen und zu verschlanken. Und ja, auch die Versäumnisse der Vergangenheit jetzt in dieser Restrukturierung tatsächlich auch angehen zu können, was vorher nicht immer so, ich nenne das mal Gesellschafter, gewollt war.
Was würden Sie sagen, wie geht es Galeria heute?
Uns geht's gut. Das Marktumfeld ist sicherlich anspruchsvoll aktuell. Das wird jeder bestätigen können und Händler werden immer sagen, es bei mir ist super. Vom Grundsatz ist es aber so, dass wir in diesem schwierigen Marktumfeld sehr stabil laufen. Das ist gut. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und die wir nicht nur umgesetzt haben, sondern wir sind ja auch noch in Umsetzung vieler Maßnahmen, die greifen und wir sind profitabel. Und das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die wir nach außen senden können, aber gar nicht müssen. Vor allem aber nach innen, um den Kollegen, die wirklich mit viel Engagement jeden Tag dafür sorgen, dass genau das eintritt, dass die in Ruhe und ich will nicht sagen stoisch, aber das, was wir uns vorgenommen haben, einfach umsetzen. Und wir weiter dafür Sorge tragen, wofür wir eigentlich da sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf unsere DNA und auf unsere Vision fokussiert, die Dinge umsetzen. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied auch zur Vergangenheit.
Würden Sie sagen, dass das der große Unterschied ist zu den anderen Neuanläufen, die es gab?
Ich glaube, das ist der maßgeblichste Unterschied, weil wir eine Vision haben und verfolgen. Und zwar immer wieder und das kundenzentriert und nicht Gesellschafter fokussiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das fängt natürlich im Mindset eines jeden an, aber im ersten Schritt natürlich bei den relevanten Entscheidern in den Positionen, dazu zähle ich mich natürlich auch mit, dementsprechend ist es ein ganz wichtiger Aspekt, der auch erfolgreiche Unternehmen, wo wir jetzt erst hinkommen, im Grunde auch unterscheidet von anderen. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was unterscheidet die Restrukturierung und das Neusetzen unseres Geschäftsmodells. Und das ist ja, wie ich gesagt habe, schon auch ein Spannendes, dass wir keine Berater drin haben, dass wir keinen haben, der gesagt hat, was wie zu tun ist, sondern dass es aus uns heraus passiert. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, du gehst viele Wege mit, wenn du das Warum weißt, erkennst und auch für dich verinnerlicht hast. Und da wir die Dinge, die wir jetzt umsetzen, selbst initiiert haben, es sind keine PowerPoints von irgendwem, sondern das sind aus der Galeria, aus der Truppe entstandene Themen, wo wir eigentlich immer gewusst haben, da müssen wir angreifen. Das haben wir umgesetzt. Und ich glaube, das erzeugt eine gewisse Stärke, die wir haben. Und dann halt auch dieses Stoische, dass wir auch unsere Ziele erreichen werden und nicht nur wollen.
Ja, jetzt sagen Sie das so. Aber trotzdem ist das ja eine unheimliche Aufgabe. Also wie dreht man so eine Organisation? Wie kriegt man das letztlich dann auch auf allen Ebenen umgesetzt?
Herr Nowicki, wir haben mehrere Aspekte, warum unser Laden noch da ist, auch wenn viele uns dahin geschrieben haben, dass wir keine Daseinsberechtigung haben. Über 200 Millionen Menschen gehen jedes Jahr ein und aus. Unsere Aufgabe ist es, die nicht nur zu begeistern, und Begeisterung ist mal so ein hehres Wort, sondern wir haben es ja vorhin, wir waren ja in einem unserer Läden und da geht es ja darum, dass du ein bisschen glücklicher wieder rausgehst, als du reingekommen bist. Und da haben wir schon eine Menge richtig gemacht, da reden wir noch nicht über Begeisterung. Und daran arbeiten wir. Und wenn wir im Grunde genommen schauen, wie schaffen wir das alles, wir sind nur aus drei Gründen da. Wir haben ein Geschäftsmodell aus meiner Sicht, egal in welches Land dieser Welt wir fahren und wir wollen irgendwo Downtown besuchen als Tourist, dann gehen wir in Department Stores und da ist das cool und spannend und die Touristen, die nach Deutschland kommen, machen das auch. Und in unserer Kultur nörgeln wir immer so rum. Ich habe wieder schon gesagt, wir schmunzeln uns hier gerade an, aber ich glaube, das ist genau der Punkt und das passiert hier auch. Und viele Menschen gehen in unsere Läden und können wir ganz viele Dinge besser machen, aber ganz sicher und da arbeiten wir dran. Aber wir haben Bombenlagen, wir haben ein tolles Geschäftsmodell, das sehe ich als einen Punkt, als einen Erfolgsfaktor. Der weitere Erfolgsfaktor ist, wir haben sehr, sehr treue Kunden, für die wir unfassbar dankbar sind, die uns trotz dessen, dass uns viele abgeschrieben haben, die Stange gehalten haben und uns eigentlich über Krisen, aber auch über viele gute Zeiten begleitet haben. Und das sind auch immer wieder nachwachsende Generationen. Das hört nicht auf. Und das ist ein großer Vorteil, ich glaube, auch dieses Geschäftsmodells. Und der dritte Faktor, wir haben wirklich Menschen mit Leidenschaft, die diesen Laden lieben, die für uns arbeiten. Und das sind so die drei Punkte, wo ich sage, deswegen sind wir noch da. Und deswegen schaffen wir das auch, obwohl wir viel zu viele Bälle in der Luft haben. Und deswegen geht es immer wieder darum, sich zu fokussieren. Die Zielsetzung, ist das eigentlich für den Kunden relevant? Ja, also genau darauf zu gucken, oder kann das weg? Und im Zweifel auch den einen oder anderen Fehler zu machen. Und wenn ich aus meinem Ressort People and Culture gucke, dann steht People bewusst vorne. Und da hat natürlich das Thema der Kommunikation eine große Rolle. Ich habe vorhin kurz angeteasert, dass wir dieses Thema der internen Kommunikation mit in das Ressort geholt haben. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei, und das halte ich auch für wichtig, wenn über Employer Branding gesprochen wird, dann sind viele auf Instagram, auf YouTube und natürlich auch im Business-Netzwerk LinkedIn unterwegs. Und dann ist das immer cool, irgendetwas zur Schau zu stellen. Ich glaube, Employer Branding ist viel wichtiger von innen. Und die Leute mitzunehmen, und jetzt habe ich vorhin gesagt, wir haben vieles aus uns heraus entwickelt und das sind Informationen, die, wenn ich meine Kollegen in einem Ressort, ich will jetzt gar kein Beispiel nehmen, und wir passen einen strategischen Aspekt im Supply Chain, den nehmen wir doch ein Beispiel an, dann kommt das ja nicht aus dem Kopf des Teams, sondern das kommt aus dem Team heraus. Selbst wenn nicht an jeder Stelle jeder explizit wusste, dass der Input, den er gerade geleistet hat, dafür genutzt wird, um uns neu aufzustellen. Und Kommunikation spielt eine große Rolle und da arbeiten wir gerade hart dran. Und dafür haben wir auch ein Budget eingestellt, wo wir tatsächlich gucken, wie begleiten wir diesen Change-Prozess, vor allem aber nach innen. Ich glaube, wenn das nach innen gut funktioniert, und das ist die Stärke, die den Laden auch mit hat überleben lassen, eine leidenschaftliche Truppe, dann zieht die automatisch neue Leute an.
Aber trotzdem müssen sie natürlich auch nach außen irgendwie neu ausstrahlen, ist ja klar. Also ich erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, dass bei unserer Working in Fashion Studie, wo wir natürlich verschiedene große Unternehmen in Deutschland abfragen, Galeria da in den vergangenen Jahren eher schlecht abgeschnitten hat, was natürlich auch mit den negativen Schlagzeilen zu tun hat. Wie wollen Sie Menschen von außen davon überzeugen, dass Galeria ein guter Arbeitgeber ist? Und wie leicht fällt Ihnen das? Oder wie schwierig ist das?
Also als wir letztes Jahr, und wir haben ja auch in der Restrukturierung schon Jobprofile gesucht, da war es sicherlich nicht ganz einfach, auf jemanden zuzugehen und direkt die Tür offen zu haben, um jemanden für uns zu begeistern. Und trotzdem verbindet jeder mit dem Warenhaus im Herzen der Innenstadt irgendwas. Ob das dann aus der eigenen Kindheit ist oder ob das aus dem Verwandtenkreis ist, weil irgendwie geht dann ja doch jeder hin. Und wir sind ja immer wieder Gesprächsmittelpunkt. In der Vergangenheit häufig zu sehr aus der negativen Richtung. Ich glaube aber, und das werden hier auch die Hörer alle nachvollziehen können, wenn wir den Filialverantwortlichen, das ist eine extrem wichtige Rolle in dem Kontext, wenn wir sagen, wir wollen das Unternehmertum vor Ort leben, dann müssen wir nur die Dinge machen, die das Warenhaus schon immer konnte. Und das haben wir in den letzten Jahren ja sicher versäumt oder auch versäumen müssen, weil viel von Zentralisierung gesprochen wurde. Und genau das ist Teil unserer Strategie, dieses Thema des Empowerns. Ja? Also dass wir bewusst die Verantwortung in den lokalen Standort geben, weil wir sehen, dass da eine Kraft entsteht, weil natürlich dieses ja, Lokalkolorit spielt eine Rolle, diese Mikrosaisons, die es gibt, die wir spielen können, die aber andere filialisierte Konzepte gar nicht so spielen können. Und da will ich jetzt nicht nur über Karneval und Fastnacht sprechen. Ob das dann der Abiball ist, ob das Spargelkochen in der Saison ist, das ist dann wirklich Mikro. Aber da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir spielen können. Und da gibt es in der Regel in jeder Stadt auch bestimmte Gruppen, ob das Vereine sind, wo man tolle Kooperationen starten kann. Und die Freiheit haben wir in die Standorte gegeben. Das ist auch Teil unterstützend aus meinem Team, dass wir gucken, wie können wir das auch aus der Personalentwicklung heraus mit begleiten, um zu schauen, welche Chancen können wir ergreifen. Und da gibt es tolle Beispiele, wo Menschen nicht zu sehr um Erlaubnis fragen, sondern machen.
Und Sie glauben, dass das dann auch sozusagen einzahlt auf Galeria als Arbeitgebermarke?
Absolut. Das merken wir. In der Phase der Restrukturierung merkte man eigentlich von Monat zu Monat, dass mehr Menschen gesehen haben, die entwickeln sich. Ja, also die Galerianer. Ja, also da passiert irgendwas. Und wir haben ja auch trotzdem viele Events in Häusern gemacht. Und da gibt es tolle Beispiele in Bonn, das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, wo die Kollegin wirklich ein großartiges Netzwerk aufgebaut hat vor Ort, also die Filialgeschäftsführerin. Das macht sie nicht alleine, auch wenn sie das Gesicht der Filiale ist und der Kopf, aber das kommt aus dem Team heraus, weil irgendeiner ist in irgendeinem Verein in der Truppe. Und das aufzuwecken, was lange nicht gelebt wurde, das ist im Grunde genommen eine Aufgabe, die wir lokal haben. Das kannst du zentral gar nicht, das kannst du zentral begleiten, aber die Kraft muss aus den Filialen heraus entstehen. Und das passiert gerade. Und das führt automatisch dazu, dass wir an solchen Standorten auch sehen, Presse berichtet drüber, Menschen posten das auf ihrem privaten Instagram, unsere Mitarbeiter posten das im Zweifel auch auf LinkedIn, wenn dann jemand drauf ist. Also ich befürchte, jemand, der jetzt hier zuhört, wird das jetzt auch schon gesehen haben, dass da viel mehr passiert, was gar nicht immer nur zentral aus der Organisation Galeria vorgegeben ist, sondern es passiert. Und das wollen wir, ja, neudeutsch enablen. Und das führt dazu, dass wir deutlich, also wir haben fast knapp ein Drittel mehr Bewerbungseingänge für das Jahresendgeschäft, also fürs Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr gehabt, als in dem Jahr davor. Und wir haben weniger ausgegeben dafür, aber wir haben sehr klug geschaut, wie schaffen wir das auch in einer kleiner werdenden Zentralorganisation.
Wie haben Sie das geschafft?
Wir haben sehr lokal geschaut. Also wo sind die Bewerbungseingänge lokal da? Wir haben geschaut, welche Instrumente haben wir das Jahr davor genutzt. Und dann sind das natürlich auch Partner wie Indeed und Stepstone. Wie nutzen wir unsere eigene Karriereseite? Was können wir besser machen? Wie sind die Reaktionen auch auf die klassischen Marketing-Tools, die dann über Social Media laufen? Wie verlängern wir innerhalb der Filialen? Ja. Die Mitarbeitenden bekommen eine Mitarbeiterprämierung. Das heißt, auch das ist ein Tool, was sehr gut funktioniert.
Wie viel ist das?
Das kommt auf die Stelle an tatsächlich. Und das kommt auch auf den Standort an. Also wir sind da schon variabel in der Möglichkeit, dass wenn wir eine Abteilungsleitung suchen und das eine relevante Stelle ist, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen schwerer getan haben, dann nehmen wir da ein bisschen mehr Geld in die Hand. Ansonsten ist das eine kleinere Summe.
Okay. Ganz wichtig ist ja auch natürlich Vertrauen schaffen, glaube ich. Wie machen Sie das und welche Rolle spielen dabei eigentlich Gesellschafter? Also sind die irgendwie mit dabei? Gehen die mal in den Vordergrund, um sozusagen Vertrauen zu suggerieren, dass da auch jemand dahinter steckt aus Fleisch und Blut? Oder was für eine Rolle spielt das?
Der Gesellschafter ist unfassbar relevant, gerade wenn man eine Historie hat, die wir ja haben. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir schauen jetzt mit unseren Gesellschaftern langfristig auf die Themen. Die Gesellschafter sind total verlässlich und sie sind super relevant für uns, aber sind operativ nicht drin. Sie geben Impulse und steuern auch, und das war auch im Verkaufsprozess ja ein maßgeblicher Punkt, wo wir gesagt haben, was ist unser Wertegerüst oder unsere DNA, auf die wir setzen, und die ist synchron, deswegen passt und matcht das miteinander. Und das ist von erstmal aus meiner Sicht eher auch von Gesellschafter-Sicht auf uns mit sehr viel Vertrauen belegt. Und das hilft uns, die Themen, die wir vorgenommen haben, zu machen. Und ansonsten finden die aber wenig Präsenz in der Organisation. Und das ist auch gut so, denn die handelnden Personen vor Ort sind viel wichtiger für die Mitarbeitenden.
Welche Karrieremöglichkeiten, Chancen bieten Sie jungen Menschen, die sich für Galeria interessieren?
Wir haben, und das ist ein Programm, was wir schon gut gemacht haben in den letzten Jahren, was aufgebaut wurde. Wir haben die Möglichkeit im Grunde genommen für die Verkaufsmitarbeiter, sich weiterzuentwickeln in eine Erstverkäufer- oder Teamleitungsposition. Das unterstützen wir aus der Personalentwicklung bei mir und haben ein Programm dafür entwickelt. Das nennen wir Grow. Dann haben wir ein Programm, das nennt sich Lead, was dann aus der Teamleiterrolle in die Abteilungsleiterrolle sich entwickeln lässt. Und das Thema Empower ist dann für die Filialgeschäftsführerposition, so dass wir aus den Abteilungsleitenden dann auch da rein entwickeln, oder wenn wir Quereinsteiger haben, die mit in das Programm rein können. Das sind ganz wichtige Aspekte. Wir setzen natürlich stark auf Berufsausbildung, weil wir sehen, wer bei uns eine Ausbildung gemacht hat, der atmet den Laden stärker und versteht auch gut, wie wir funktionieren. Das heißt, da setzen wir drauf. Wir haben aktuell knapp unter 500 Mitarbeitende, also als Azubis. Wir fahren das Thema des dualen Studiums gerade hoch. Das heißt, auch da wollen wir mit Kraft rein, um Menschen zu entwickeln. Nicht nur für Führungspositionen, auch natürlich für Zentralfunktionen, weil wir auch da gucken müssen, was wir entwickeln. Und dafür haben wir diese Programme. Und parallel, wenn wir in Positionen entwickeln, haben wir auch einen, aus meiner Sicht, jetzt schon guten Galeria Campus. Das ist im Grunde eine Digital-Lernplattform, auf der wir viele Inhalte wie Warenkundevermittlung machen oder gerade, ich habe ja vorhin vom Jahresendgeschäft gesprochen, wenn wir die Weihnachtsaushilfen gewinnen und das war eine ganze Menge im letzten Weihnachtsgeschäft und da geht es natürlich auch darum, die schnell zu befähigen, sich auf unserer Fläche nicht nur bewegen zu können und sich als Galerianer zu fühlen, sondern im Grunde auch sich innerhalb dieser größeren Fläche mit vielen Sortimenten auch zurechtfinden zu können und die einfachen Fragen der Kunden schnell beantworten zu können. Aber Warenkunde machen wir dann natürlich auch drüber.
Nächstes Thema, ganz wichtiges Thema, Geld. Wie gut zahlt denn die Galerie im Branchenvergleich?
Die Frage haben wir uns logischerweise auch gestellt. Es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung, das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, WSI, gibt es einen Gehaltsrechner, öffentlich zugänglich, wie gesagt, gewerkschaftsnah. Da haben wir uns gesagt, wir gucken tatsächlich mal da drauf, um zu schauen, wie ist das im Vergleich. Und unsere durchschnittliche Verkäuferin, denn im Kern von den 12.000 Mitarbeitenden sind über 70% sind Frauen, die bei uns arbeiten. Und wenn wir darauf schauen, bezahlen wir im Durchschnitt über diesen Rechner 7% über Branchenschnitt. Jetzt kann man drauf gucken, was bedeutet das und ist das genug im Rahmen der Inflation? Und in dem Kontext haben wir letztes Jahr sowohl in den Tarifverhandlungen als auch danach im betrieblichen Bündnis die Gehaltsanpassungen trotzdem auf dem Schirm gehabt, weil wir natürlich gesagt haben, Inflation, Preisteuerung ist da, also müssen wir was tun. Und das haben wir letztes Jahr getan und haben das betriebliche Bündnis mit unseren Mitarbeitenden zu einem sehr, sehr großen Anteil umgesetzt. Das heißt, wir haben über 90% Zustimmung in der Mitarbeiterschaft dazu gehabt, haben das umgesetzt. Und ich glaube, dass wir branchenüblich ordentlich bezahlen. Geht das immer besser? Ganz sicher. Aber ein wichtiger Aspekt, den wir auch umsetzen, wir haben Incentivierungsmodelle. Und Leistung soll sich lohnen. Und auch da sind Bestandteile, die wir innerhalb dieses betrieblichen Bündnisses geschaffen haben, die auf der Incentivierung, die wir haben, weil das, was ich gerade eben im Gehaltsrechner als Beispiel genannt habe, ist ohne Incentivierung. Das heißt, wenn ein Verkäufer und eine Verkäuferin ordentlich am Kunden agiert, dann ist da auch noch eine gute Summe drauf, sich dazu zu verdienen, wenn man an dem Modell der Incentivierung gut mitmacht.
Wie viel kann die da so on top ungefähr, kann die da machen?
In der Spitze können das bis zu 500 Euro sein. Also wenn wir wirklich auf die allerbeste, aber wir wollen ja nicht auf die Besten gucken, aber im Durchschnitt ist das bei knapp unter 100 Euro über alle Verkäufer.
Das heißt, die meisten Mitarbeiter haben dem zugestimmt, diesem neuen Modell. Die kriegen dann auch eine Erhöhung und die anderen nicht, oder wie funktioniert das?
Genau.
Ja, okay. Und warum haben die anderen nicht zugestimmt?
Weil da wahrscheinlich noch die Hoffnung auf eine Tariflösung da ist. Aber die haben wir ehrlicherweise nicht gesehen und wir haben die Notwendigkeit gesehen, für die Mitarbeitenden da was zu tun. Und deswegen sind wir den Weg so gegangen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit Verdi?
Wir haben Verhandlungen gehabt, sind nicht auf einen Nenner gekommen. Dementsprechend findet da keine Zusammenarbeit statt, so kann man es aber gar nicht nennen. Sondern wir haben jetzt den Weg auch ja über einen Zeitraum von 3 Jahren des betrieblichen Bündnisses im Grunde genommen jetzt mit Gehaltssteigerung versehen und dementsprechend ja, haben wir da aktuell aus meiner Sicht kein Thema.
Haben alle Ihre Häuser oder Filialen einen Betriebsrat?
Ja.
Ja. Was glauben oder schätzen Sie, wie viele sind dann auch gewerkschaftlich organisiert?
Die Zahl kenne ich ehrlicherweise nicht, aber historisch gewachsen haben ja eine lange Historie auch in der Mitbestimmung. Und begleiten das auch aus meiner Sicht unfassbar vertrauensvoll und positiv. Ansonsten hätten wir auch die Zustimmung zum betrieblichen Bündnis gar nicht hinbekommen. Aber die Zahl sinkt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich Generationen in Rente gehen, die lange gewerkschaftlich vielleicht auch organisiert und geprägt waren. Und wir haben jetzt natürlich da auch einen Umbruch in der Truppe, so nenne ich das mal.
Was schätzen Sie so ungefähr?
Ich weiß die Zahlen, ich will gar nichts Falsches sagen.
Okay. Eine Sache nochmal, während der teilweise ja turbulenten Jahre, wenn man dort mit Lieferanten gesprochen hat, dann hieß es immer mal wieder, ja, die haben auch zu wenig Personal auf den Flächen, die müssten da eigentlich mehr Personal stehen haben. Ist das ein Vorwurf, den Sie annehmen und sind Sie da dran, das zu erhöhen? Wie hoch ist denn der Personalschlüssel auf den Flächen?
Wir haben aktuell ungefähr alle 100 Quadratmeter einen Mitarbeitenden. Sieht man den jedes Mal? Nein, natürlich nicht, weil es auch gewisse Abwesenheiten gibt. Müssten wir mehr Mitarbeitende auf den Flächen haben? Eindeutig. Hat das Gründe, woher wir kommen? Ja, weil wir natürlich auch in der Phase auch der Restrukturierung, die jetzt hinter uns liegt, natürlich auch da mit harter Handbremse unterwegs waren, weil wir natürlich auch geguckt haben, wie wir durch die Phase durchkommen. Ich habe aber gesagt, wir haben gerade zum Jahresendgeschäft kräftigst eingestellt. Und ich sag mal, wenn wir ein Jahr zurückgucken ins Weihnachtsgeschäft, da haben wir, glaube ich, jetzt einen deutlich besseren Job gemacht und auch die Flächen besser bewirtschaftet personell. Reicht das schon? Nein, da sind wir dran, weil es auch darum geht, unsere Flächenproduktivitäten zu erhöhen. Und es gibt ganz gute Beispiele in Filialen, wo wir jetzt auch Partner für uns gewinnen, die mit in die Flächen gehen. Dann ist das auch Teil dessen, dass wir die Produktivitäten in den Filialen erhöhen. Nicht nur durch einen Partner, der mit in die Fläche geht, auch Frequenzen erzeugen und auch mehr Relevanz, dass weitere Besucher kommen und im Zweifel dann logischerweise auch zu Kunden werden bei uns. Sondern wir wollen natürlich auch die Umsätze dann in den verkleinerten Flächen im Grunde zu höherer Produktivität führen. Und das führt dann auch zu einem verdichteten Personaleinsatz, um auch ja für den Kunden besser da sein zu können.
Wie hoch ist denn der Anteil eigenes Personal versus Fremdpersonal auf den Flächen in den Filialen so ungefähr?
Das ist unfassbar unterschiedlich, weil wir, umso größer die Filiale ist, umso mehr Relevanz hat es auch für Partner von uns, mit die Flächen zu staffen. Also auch dann mit ihrer DNA ihre Marke zu vertreten. Wir waren ja heute in der Filiale hier in Frankfurt, die haben einen deutlich höheren Fremdpersonalanteil. Das hat auch was mit Concessions zu tun, logischerweise. Aber auch in eigenbewirtschafteten Flächen haben wir dann Unterstützung, wo wir die Samstage supported bekommen durch Partner. Und umso kleiner die Flächen sind, also kleiner auch die Filialen, umso geringer wird dann der Anteil, dass Partner jemanden mit in die Fläche stellen. Und das hat wie immer auch Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite geht es natürlich auch, die DNA des Partners mit auf der Fläche verkörpern zu können. Und auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch, Kreuzverkäufe sicherstellen zu können. Also wenn es ums Cross-Selling geht, dann ist es natürlich für jemanden, der ja das Galeria-Namensschild auf der Brust trägt, dann auch einfacher im Grunde genommen von Shop zu Shop zu gehen und dann ja auch da verkaufen zu können und im Zweifel dann auch mit Herzblut für unseren Laden, unseren Kunden ja glücklich zu machen.
Aber die Entwicklung geht dann doch schon eher dahin, Flächen zu vermieten, um Fremdpersonal dort zu haben? Oder was würden Sie sagen?
Ja, bei der Vermietung ist es ja per se dann Fremdpersonal. Ja. Und wir haben Beispiele, wo wir schon lange auch vermietete Flächen haben. Und mal ist es das kleine Café, mal ist es dann auch der große Lidl, der mit in unserem Haus ist. Aber es sind ja viel mehr Flächen, die wir bewirtschaften mit Partnern. Und in der Regel macht das attraktiv, ob das dann in der Stadt Kassel, wo wir die Stadt Kassel mit in unserer Fläche haben. Dann sind das auch Serviceleistungen, die wir mit erbringen, als zentraler Punkt in der Innenstadt. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Concession-Partner und bauen wir das Modell auch stärker aus, da wo wir ja für unsere und mit unseren Partnern dann auch gute Modelle finden, wo wir alle Spaß dran haben und wo wir vor allem dann auch für den Kunden das richtige Ergebnis erzielen, dann bauen wir das da auf, wo es geht. Das ist aber nicht gezwungen.
Nun ist es ja so, dass die Berufe auf der Fläche jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv sind. Das muss man einfach mal sagen. Das ist schon ein schwieriges Feld, glaube ich, um dort Mitarbeiter zu finden. Was glauben Sie, beziehungsweise welchen Weg gehen Sie, um diese Berufe attraktiver zu machen?
Ich empfinde den Beruf gar nicht so als unattraktiv, aber das mag ja auch eine Aussage sein, weil ich aus unserem Geschäftsmodell komme und das einfach auch liebe. Wenn ich Bock auf Menschen habe und wenn ich Spaß daran habe, jemanden damit glücklich zu machen, ein neues Outfit zu haben oder ihm dabei zu helfen, eine tolle Lösung zu haben, wenn es dann auch um Kochgeschirr geht, wo ich mich einfach nicht auskenne. Eine großartige Pfanne, jetzt sind wir hier, sprechen ja über Fashion, aber auch da zu schauen, jemand geht raus und hat ein besonderes Event vor der Brust und dann haben wir da was Tolles zusammengestellt, dann finde ich, dann musst du das Warum halt haben. Und wir haben ganz, ganz viele Aushilfen, aus denen wir auch immer wieder Menschen rekrutieren, die dann zum Beispiel auch zu Führungskräften werden oder die einfach sagen, das macht mir unfassbar viel Spaß. Wo Menschen, die eigentlich einen ganz anderen Lebensweg geplant haben, so viel Spaß daran haben, dass sie sagen, nee, das mache ich weiter. Und das passiert, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach schauen, natürlich mit ganz vielen kleinen Hebeln auch schauen, ja, Retention Management, ja, also was bieten wir auch als Arbeitgeber? Aber
was bieten Sie?
Eine ganze Menge. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist aber dieses Thema des, ja, wir sind eine Gemeinschaft, das schweißt zusammen, wir haben viele Truppen an dem jeweiligen Standort, die sehr, sehr stark zusammenhalten. Aber wir haben auch viele Dinge von der minutengenauen Zeiterfassung, wo ich im Grunde genommen nichts verschenke, was bei anderen Arbeitgebern so ist, wo ich dann abends noch erstmal den Laden durchfeudel und zusperren muss und das geht nicht auf meine Uhr. Bei uns läuft halt alles minutengenau ab. Wir kümmern uns auch um die Schwächeren, die vielleicht auch mal in eine Lebensphase kommen, die nicht so gut läuft. Ob das dann so über eine Gesamtbetriebsvereinbarung Sucht ist, wo wir einfach auch schauen, da supporten wir. Oder wenn, wie mehr oder weniger tagesaktuell gerade passiert, an einem Standort etwas passiert, was wir uns alle nicht wünschen, dass wir sehr, sehr schnell uns um die Mitarbeiter kümmern, umschauen, braucht jemand eine Seelsorge oder wie können wir supporten, einfach für jemanden da sein. Und das würde ich mal sagen, das ist nicht bei jedem Arbeitgeber so Usus. Bei uns empfinde ich das schon so. Wir machen ganz viele Dinge auch, wo es um das Thema des Gesundheitsmanagements geht, um zu schauen, wie können wir das supporten. Für uns im ersten Moment, wenn wir jemanden für uns gewinnen, ein Attraktor ist natürlich immer auch unser Personalrabatt über die Vielfalt des Warenangebotes. Das ist für jemand, der frisch da ist, die lechzen dann immer gleich nach der Personalkaufkarte, um dann loszulegen.
Wie viel ist das?
Im Durchschnitt über nahezu alle Sortimente 20%. Und das wirkt dann schon, ja. Also wenn auch ich bekomme zwischendurch dann immer per WhatsApp den Auftrag, was ich mitbringen muss. Und das wirkt schon bei dem Sortiment, was wir haben. Aber ich glaube, dieses Thema des Gemeinschaftsgefühls ist, dass wenn du dann bei uns drin bist und wirklich ja, dazugehörst, dann hat das eine Magnetwirkung.
Wie ist das so in puncto Arbeitszeitmodelle? Da wird ja viel drüber gesprochen. Es gibt einige Unternehmen zum Beispiel, die mit einer 4-Tage-Woche sozusagen Vollzeit über 4 Tage verteilt experimentieren. Was halten Sie von solchen Modellen?
Wir haben viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch in Teilzeit arbeiten und die sich über die Incentivierung, die wir haben, eigentlich das Gehalt so bauen, dass auch das schon passt. Wir haben jetzt im letzten Jahr unsere Arbeitszeit auf Vollzeitbeschäftigten von 37,5 auf 37 reduziert für alle. Das hat im Grunde genommen schon auch eine Wirkung und ist ein Signal an die Leute gewesen, dass wir darauf gucken und dass wir darauf auf Wert legen. Aber klassisch 4-Tage-Woche sehen wir aktuell nicht, aber wir haben ganz viele Menschen, die es einfach tun, weil sie per se sagen, ich möchte 1 oder 2 Tage weniger arbeiten. Aber uns geht es natürlich immer darauf zu schauen, wann ist der Kunde da und wie schaffen wir das? Und da schauen wir auch Standort für Standort drauf, weil der Kunde oder die Kundin in Limburg tickt anders als die Kundin im Main-Taunus-Zentrum, wo in dem Center der Samstag unfassbar stark ist und wir damit auch eine ganz andere Personalstruktur benötigen, als dann in Limburg, wo der Wochenverlauf und dann auch der Wochenmarkt vielleicht eine ganz andere Ausprägung hat. Und so ist es sehr, sehr lokal, wie wir auch die Arbeitszeit begleiten.
Aber diese Bereitschaft, zu diesen Zeiten zu arbeiten, ist die nach wie vor da oder nimmt das ab? Weil wenn man sich mit Personalern oder Einzelländern unterhält, dann ist das ja schon auch oft ein schwieriger Punkt.
Ich glaube, in der Mitarbeitergewinnung ist das, wenn jemand nicht aus dem Handel kommt, jemand, der aus der Gastronomie kommt, belächelt das und sagt, mache ich gerne. Und da haben wir natürlich auch viele, viele Menschen, die wir gewonnen haben. Und ansonsten ist das im ersten Schritt eine Diskussion. Aber ich glaube auch da, wir haben vorhin das Wort warum bemüht. Das ist ja auch da, wenn der Kunde da ist, dann muss es auch unsere Aufgabe sein, dass wir dann da sind. Aus meiner Sicht ist das so der wichtigste Aspekt, das erstmal intus zu haben, zu verstehen, ich bin dann da, wenn die Kunden da sind und dann ergibt sich das. Ich empfinde das nicht als schwieriger oder auch einfacher, als das in der Vergangenheit war.
Lassen Sie uns doch noch mal ganz konkret werden. Wie viele Stellen sind eigentlich im Moment bei Ihnen zu besetzen und wo fällt es Ihnen einfach, wo fällt es Ihnen verhältnismäßig schwer, das zu besetzen?
Wir wollen für das nächste Ausbildungsjahr 200 Azubis einstellen. So, das ist jetzt erstmal per se etwas, was lokal sehr unterschiedlich läuft. Das heißt, wir haben Standorte, wo es uns schwieriger fällt. Aber manchmal ist es tatsächlich auch das, was ich vorhin kurz sagte. Wenn wir sehr aktiv lokal eingebunden sind, auch in die Themen, die vor Ort passieren, und wir Kooperationen mit Sportvereinen haben, und damit meine ich jetzt nicht nur Kooperationen, die tatsächlich nur Hard-Selling-Kooperationen sind, ja, mit einem Fußballverein in Saarbrücken oder so, sondern mit dem Tischtennisverein vor Ort, bei dem Mitarbeiter spielen, wo wir dann auch gucken, dass der sich auch mal bei uns am Samstag präsentiert in einer kleinen Stadt, dann ist es auch relativ einfach, unter den Mitarbeitenden zu sagen, häng doch mal den Zettel da an die Pinnwand, sprich es doch mal an, wenn du da im Verein unterwegs bist und aktiv bist, und dann gewinnen wir auch darüber Menschen. Und das ist das, was ich vorhin versuchte, wenn dieses interne Employer Branding, also dieses auch mit einem Stolz, aber zu sagen, hier, ich arbeite bei Galeria, und bevor einer anfängt, das Mopperige zu sehen, zu sagen, und das ist super so, dann gewinnen wir darüber Leute. Das funktioniert. Das funktioniert nicht an jeder Stelle gleich, weil wir wertebasiert schon intensiv darauf gucken, dass unsere Führungskräfte unsere Werte leben. Und das ist nicht auf Knopfdruck verschrieben. Also das braucht ein bisschen. Aber da versuchen wir Best Practices zu nutzen. Das machen vor allem die Kollegen im Vertrieb aus meiner Sicht wirklich toll. Und da arbeiten wir rein. Und da, wo es dann schwieriger wird, das sind dann oftmals Fachpositionen. Also wenn wir wirklich jemanden, Facility Manager in München, ja, das sind dann Stellen, wo wir, aber ich würde sagen, das geht anderen Arbeitgebern dann nicht besser. Da brauchen wir länger, da ist es dann ein bisschen intensiver. Aber ein großer Vorteil, den wir haben, viele sehen, dass wir uns entwickeln, dass was passiert und wollen beteiligt sein. Also das Thema der proaktiven Bewerbungen bei uns ist deutlich gestiegen.
Hat sich die Situation auch jetzt zuletzt wieder so ein bisschen entspannt? Also kann man das sagen?
Ja, ich denke, der Arbeitsmarkt wird nicht mehr so arbeitnehmergeprägt sein, wie das in den letzten Jahren war. Das mag auch eine Rolle spielen. Und dann ist das natürlich immer auch für die einstellen, dann eine Chance daraus, dann das als Chance auch zu sehen. Und bei uns kommt, glaube ich, das beides gerade zusammen. Also, dass wir uns entwickeln, dass viele Menschen sehen, das ist nun mal ein spannendes Geschäftsmodell und da möchte ich irgendwie Teil dessen sein. Und das ist die Rückmeldung auch von denen, die frisch gestartet sind, bei uns kommt.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einmal in die Zukunft blicken. Sie ziehen nach Düsseldorf um, nicht? Das bringt ja auch so ein bisschen Schwung wahrscheinlich mit. Oder was passiert da? Wie positiv sehen Sie das?
Ich freue mich riesig drauf, weil wir natürlich an dem jetzigen Standort an der Autobahn weit weg von dem sind, was wir sind. Wir sind Innenstadthändler am besten Fleckchen, wo richtig was los ist. Das heißt, wir wollen auch dicht an die Filiale oder an die Filialen. Das ist der große Vorteil, den wir in Düsseldorf haben. Wir beziehen den Standort nahe dem Medienhafen in wenigen Minuten in beiden Düsseldorfer Filialen. Das heißt, wir können auch Termine mit hier zuhörenden Partnern dann vor Ort machen. Nicht, dass wir das nicht jetzt schon machen, aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn das nur wenige Minuten dauert, um dahin zu gehen, wo unser echter Arbeitgeber unterwegs ist, unser Kunde. Und da wollen wir hin. Und für uns ist es natürlich auch ein Mindset-Thema. Also, dass wir jetzt mit einem Switch in eine neue Location, wir haben uns reorganisiert in der Zentrale, wir sind mitten im Prozess. Und natürlich sehen wir da auch ein Mindset-Thema, dass wir in eine neue und in eine moderne Umgebung gehen können. Wir haben die Loretto-Straße direkt vor der Tür. Das heißt, wenn ich mit jemandem einfach Walk and Talk machen möchte, dann kann ich, wenn das Wetter gut ist, auch einfach vor die Tür gehen und mal ein Eis ausgeben oder ein Käffchen trinken gehen und nicht nur das innerhalb der Zentrale machen. Und da freue ich mich ganz riesig drauf. Hat natürlich auch einen maßgeblichen Employer-Branding-Effekt. Also ganz uneigennützig sage ich das da nicht.
Prima. Herr Bollmeier, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Offenheit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg bei Galeria. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt und ja, alles Gute. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war Thomas Bollmeier, Direktor People and Culture des Warenhaus-Filialisten Galeria. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.